Willkommen, edle Hörerinnen und Hörer, zu einer epochalen Reise. Jahre werden vergehen. Wir wagen das, was kein Podcast vor uns wagte. David und ich durchschreiten ab heute das monumentale historische Lebenswerk eines Titanen der Moderne, eines Genies aus Pappe und Holz, Jamie Stegmeier. Wir schlagen heute das erste heilige Kapitel auf, wie die Kalche aus dem Jahre 2013. Ein gnadenloser, blutiger Überlebenskampf beim gemütlichen Traubenstampfen in der toskanischen Nachmittagssonne. Ja, ich hab richtig gehört, während andere Podcasts über epische Schlachten und galaktische Sterne in Imperien referieren, stellen wir hochdramatisch kleine Holzbauern auf Felder, damit sie in aller Seelenruhe gären. Ein geradezu brutales Worker-Placement-Massaker im Weinberg. Aber das absolut Verrückteste an dieser neuen Retrospektive, haltet euch fest, wir haben das Spiel gespielt. Richtig gehört. Physisch, auf einem echten Tisch, online, keine Ahnung wo überall. Keine verschwommenen Erinnerungen, keine Zusammenfassungen anhand der Schachtelrückseite. Nein, David und ich haben dieses virtuelle mit unserem eigenen Schweiß kultiviert. Ein nie dagewesener Meilenstein des Investigativjournalismus. Also entkorkt euren günstigsten Supermarktfuse und lasset diesen herausragenden Jahrgang an Podcast exzellent auf der Zunge zergehen. Willkommen beim Spieleplausch. Hallo David.
Hallo Patrick.
Ja, ich hoffe, der Wein ist schon entkorkt und du hast dir ein Gläschen frisch gemacht für diese sehr gemütliche Folge.
Du weißt, ich liebe Wein genauso sehr wie du und deswegen bin ich hier mit einem Rot- oder Weißwein. Ich kann es nicht sehen. Was hast du?
Ich habe einen durchsichtigen Wein tatsächlich heute.
Ja, ich habe auch einen ganz durchsichtigen dabei.
Das cool. Ist schön. Das ist schön. Er prickelt auch so schön in meine Bauchnabel, weißt du?
Hey, das ist kein reines Bier.
Achso. Ja. War das nicht Shampoos-Werbung oder so?
Ich dachte, das ist Bier.
Wie Champagner, dachte ich.
What? Vielleicht habe ich das noch falsch verstanden. Aber wir waren noch viel zu jung für Alkohol, als die Werbung rauskam. Also gut, dass wir es nicht wissen eigentlich.
Deswegen trinken wir Wasser.
Ja, genau. Wir waren noch zu jung für Alkohol. Okay, wunderschön. Viticulture, hallo.
Hi.
Ich bin zurück. Du bist zurück.
Wir sind zurück.
Wow. Als dynamisches Duo.
Wir sind zurück und machen das Gleiche wie vorher, nur anders.
Richtig. Also eigentlich ändert sich gar nicht so viel, bis auf, wir haben mehr Freiheit und das finde ich super.
Ja, und vielleicht so ein bisschen die Grundidee der Liste, die wir abarbeiten.
Richtig. Ja. Also das ist weg, aber es bleiben Listen. Das ist ja das, was zählt, oder?
Das ist das, was zählt. Ich brauche eine Liste, damit ich Spaß im Leben habe.
Als Brettspieler gehört sich das so.
So, wenn eine Excel-Tabelle nicht im Spiel enthalten ist, dann ist es auch kein Spiel, oder?
Ja, man braucht mindestens so eine Punktetabelle irgendwo.
So.
Nee, also Boardgame Geek Top 100 hat mich halt immer gereizt, weil es ist halt super interessant zu wissen, was die Welt so denkt. Ist das Nonplusultra? Klar. So. Ja, aber das Problem ist, dass da halt auch echte Brocken bei sind, die sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und irgendwie auch mit einmal Spielen nicht wirklich in der Tiefe durchleuchtet werden können. Ja, ich glaube, daran ist es gescheitert irgendwie.
Das größte Problem ist halt auch, dass wir inzwischen 600 Kilometer auseinander wohnen und deswegen gar nicht mehr so die Zeit finden, vielleicht auch Spiele zusammenzuspielen. Das hat online manchmal den Vibe genommen. Wir hatten ja Herr der Ringe beispielsweise gesagt, das hätten wir gerne online live gespielt. Das hätte dann auch, glaube ich, uns viel mehr mitgenommen. Ja. Und hätten nicht gesagt, nach drei Runden, okay, wir brechen jetzt ab.
Ja, Star Wars Rebellion ähnlich, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, das könnte auch echt gar nicht so heavy sein und Spaß machen, aber so kam es halt nicht rüber. Und wenn man es nur einmal ausprobiert, ist es halt echt schwierig.
Ja.
Gut geklappt hat es bei Twilight Imperium, also sehr. Das fand ich sehr schön, dass wir da halt einen Gast hatten, der das kannte. Selber auch Erfahrungen in jetzt anderen so Brettspiel-Events jeweils gemacht haben in verschiedenen Gruppen.
Ja.
Da konnte man viel vergleichen. Also es kann auch klappen, ich fand's cool, ich hätte es gerne weitergemacht, aber so hat es halt keinen Sinn gemacht. Wir haben halt ein bisschen, also du und ich, mal in Zukunft geschaut, was kommt denn da noch so mit Twilight Struggle und was weiß ich. Und dann haben wir gesagt, boah, also wir müssen jetzt entweder grundlegend was ändern an diesem Format oder uns was Neues ausdenken. Und hallo, Neues ausdenken.
Du hast, glaube ich, ziemlich zügig auch gesagt, dass es vielleicht dir sehr viel Spaß machen würde, Autoren zu vergleichen, weil du einen YouTuber-Kanal schaust, der das macht und dir das Spaß macht, da so diese Entwicklung der Autoren auch dann zu sehen.
Ja. Also die vergleichen die nicht im Sinne, wie wir das jetzt machen, dass sie darüber sprechen, das analysieren, sondern die spielen einfach in YouTube-Videos durch die gesamte, wie heißt denn das, Diskografie, Ludografie, perfekt, von, ja, sie haben angefangen mit Vital Lacerda. Ich weiß auch nicht, wie man sich mehr hassen kann, als das zu machen, aber die haben dann halt solche 8-Stunden-Videos halt hochgeladen, weil machst ja sonst nichts, keine Ahnung. Und vor allem, sie ist richtig kompetitiv und er ist immer so, ja, habe ich wieder verloren. Genau, richtig. Du, aber trotzdem, die haben natürlich trotzdem Spaß und ich glaube, die haben jetzt auch ein Kind dieses Jahr bekommen, also die sind richtig einfach so ein Brettspiel-Couple halt. Ja, das heißt, demnächst können sie auch 3 Spieler dann spielen. Okay, jedenfalls cool. Fand ich das richtig cool und dann haben sie halt auch irgendwann angefangen, weil so ein Vital Lacerda, das erklärst du nicht einfach nur oder spielst es nicht nur, dann musst du auch dem Zuschauer irgendwie erklären, warum du jetzt Sachen machen kannst. Dann haben die angefangen, am Anfang immer erst das Spiel zu erklären. So, bevor sie es spielen, damit die Zuschauer halt folgen können. Und mittlerweile kriegen die halt die ganze Zeit schon Vorab-Exemplare für komplexe Spiele, für Regelerklärungen, weil die halt dadurch jetzt dann bekannt sind, dafür, dass sie das immer so schön machen. Und die haben auch ein super Setup, dass sie verschiedene Kameraeinstellungen haben, damit du halt sehen kannst, was hat ein Spiel auf der Hand, was hat der andere auf der Hand, was ist Public Information mit einer Kamera in der Mitte. Und dann switchen die da hin und her. Und also die machen das halt super smart einfach. Und dann dachte ich, boah, cool, jetzt haben die echt alle, keine Ahnung, was sie sonst noch so hatten, Rosenbergs, Knizias und so, dann über Jahre so durchgespielt, dann mittlerweile sau viele Videos. Und dann dachte ich, ich will das auch, aber kannst halt nicht machen. Aber die Idee ist, dass wir das halt jetzt als Mini-Version machen, weil Listen von Autoren kann man durchgehen und man muss ja nicht exhaustive machen. Also man kann ja sich auf die Hits dann beschränken oder halt die, über die wir reden können und wollen.
Ja, das ist korrekt. Und das ist die Idee. Und dann haben wir gesagt, wen nehmen wir als erstes? Dein Lieblingsautor.
Ist das so?
Hast du gesagt.
Was?
Ja.
Da musst du dich verhört haben.
Nein.
Hast du es auf Band?
Warte.
Nee, also und ich glaube nicht, dass er mein Lieblingsautor ist, aber mein allererstes Spiel, meine erste Jugendliebe, ja, war Scythe, als ich angefangen habe. Zwar nicht das erste Spiel, aber das, ich glaube, ich habe es ja schon mal so in meinem Werdegang erzählt, das war das erste Spiel, was ich mir so auf einer Messe gekauft habe und rausgeguckt habe, so das Artwork. Das ist mein, wie für dich damals Andor, einfach das Cover dich angelacht, du hast noch keine Ahnung, was für ein Spiel das so wirklich ist, aber damit bist du dann in diese Welt abgetaucht und deswegen war für mich das immer so das Spiel, wenn es irgendwie, also das ist so ein, ich weiß auch nicht, das Urspiel für mich. Ja. Ich glaube, du hast auch am Anfang irgendwann mal gesagt, so eigentlich, Du kannst es kaum kritisieren, als wir noch nicht so viele Spiele kannten, weil es einfach irgendwie so alles hat. So, es ist alles so.
Ja.
Es hat ein geiles Design, es fühlt sich irgendwie fair an, es ist kompetitiv, es hat irgendwie was von allem irgendwie.
Das stimmt. Da hast du absolut recht.
Es sollte ja so ein Fake sein. Naja, auf jeden Fall. Und dann haben wir mal reingeschaut, du und ich. Wir haben Viticulture gespielt. Es gibt, ihr habt andere Spiele, also du und Marina von ihm gespielt.
Charterstone beispielsweise.
Genau. Und ich bin sehr gespannt auf Vantage. Das würde ich sehr gerne mal spielen.
Oh ja.
Und, bis wir da sind, wäre das natürlich dann eben die Gelegenheit. Und Vantage ist auch ein Spiel, von dem allem, was ich gelesen habe, das kannst du auch ein-, zweimal spielen und dann verstanden haben, was der Vibe ist. Da musst du nicht dein Leben lang rebelliert haben, wie bei Star Wars.
Ja.
Genau. Ja, ja. Also wirkt irgendwie approachable als Einstieg.
Ja, das stimmt. Das sind irgendwie 4, 5 Main-Titel, glaube ich, wovon wir 2 gefühlt keiner von uns gespielt hat. Euphoria und Tapestry. Ja. Wir haben einen, der Charterstone gespielt hat. Red Rising habe ich hier stehen. Rolling Realms haben wir nicht gespielt. Also so die neuesten von ihm, sage ich mal, sind jetzt noch die unbekannteren.
Ah, und wir dürfen Expeditions nicht vergessen.
Expeditions, dann kommen ja jetzt dieses Jahr mit Duel of Meloch und Vantage auch nochmal Titel raus. Vantage, weiß gar nicht, ob das, glaube es kommt auch erst dieses Jahr so in groß raus.
Vielleicht auf Deutsch. Deutsch Übersetzung.
Ja, genau.
Ja, es kann, also im Sommer habe ich schon auf Englisch auf jeden Fall gesehen. Deutscher Release kann sein, dass er jetzt dann kommt.
Ja, aber Jamie Stegmeier, it is. Und wir haben Bock, uns da so ein bisschen mit rein zu, ja, so reinzuarbeiten. Flügelschlag und so wird deswegen auch nicht erwähnt, weil das ist ein Elizabeth Hargraves-Spiel, kein Jamie Stegmeier. Also wir unterscheiden hier ganz klar zwischen Jamie Stegmeier als Autor und Stonemaier Games. Das ist ganz wichtig für alle, die sich das fragen. Genau. Und da wollen wir mal so ein bisschen rangehen. 2013 hat das Ganze angefangen, eben mit Viticulture. Es wird hier in diesen Folgen das Grundspiel besprochen, hauptsächlich. Wir machen das wie vorher bei den BGG-Folgen, sprechen über die Erweiterung, wie wir, was wir gut finden, was wir schlecht finden, wo wir es einordnen würden. Und wie gesagt, diesmal versuchen wir auch oder werden wir die Spiele auch wirklich gespielt haben. Das war vorher so ein bisschen nervig. Und was vielleicht hier auch noch dran kommen wird, immer ist so zu schauen, ob es so eine Handschrift gibt der Autoren, die wir dann durch die Spiele auch wiedererkennen können. Ist für mich zumindest eine interessante Sache, die ich gerne anschauen möchte. Weiß nicht, ob das für dich auch spannend ist.
Auf jeden Fall, das ist ja so die Quintessenz dann. Und es fällt auch richtig lustig, wenn man sehen kann, boah, der wurde über die Jahre einfach immer schlechter. Hoffentlich natürlich andersrum, ne? Also, ja, aber wenn man dann mal so überlegt, ist es eigentlich das nicere Design oder hat er jetzt zu viel weggenommen oder zu viel zu geschmückt? So, das frage ich mich bei manchen Autoren und ich bin gespannt, ja.
Das wäre bei einem Dr. Rainer Knizia ja vor allem spannend, der über
Das wäre super
900
spannend.
Spiele rausgebracht
Das
hat.
wäre
Ne?
super spannend. Ja, also Knizia, da müssten wir uns echt mal so eine Best-of-Liste zusammenstellen für so eine Serie hier dann. Naja, mal gucken, wann der rankommt. Der bestimmt, ich glaube, der bleibt nicht aus hier, wenn wir das weiterführen.
Ich
Anders.
gehe davon aus, dass wir da irgendwas machen. Ja.
Ja.
Genau. Und ja, Viticulture ist der Start. 2013 kam es, wie gesagt, raus. Und Viticulture ist nicht nur das erste Spiel von Jamie Stegmeier. Wir haben einen spannenden Fakt, oder ich habe einen spannenden Fakt in seinem Blog dazu auch gelesen. Nur weil Viticulture nämlich auf Kickstarter so krass finanziert wurde, hat er sich dazu entschieden, Stonemaier Games überhaupt erst zu gründen. Und das finde ich ist schon spannend, dass er vorher gar nicht so daran interessiert war, einen Verlag zu gründen, sondern erst dadurch, dass er gemerkt hat, okay, es könnte doch erfolgreich sein.
Ja, das sind zwei Gesichtspunkten super spannend. Also A, mein Spiel ist erfolgreich, dann denke ich ja nicht als nächstes, boah, ich will ein Publishing-Haus, dass ich jetzt auch noch andere Leute pushe, sondern irgendwie ich würde denken, vielleicht mache ich mehr Spiele oder keine Ahnung. Also das ist erstmal spannend und B, ist es super spannend, dass es so ein Erfolg war, dadurch, dass er jetzt kein bekannter Autor dann damals eben war. Mittlerweile, also wenn ich mir jetzt so Kickstarter-Zahlen angucke, so ein paar Tage bevor sie vorbei sind, dann sieht man immer, ah, okay, das Spiel hat eine IP oder ein Designer, der schon mal was gemacht hat, dann ist es halt gleich 10-mal so viel, wenn da irgendwie so ein Slay the Spire oder halt jetzt auch Jamie Stegmeier heutzutage hinterstehen würde. Während wenn es halt neue Designer sind, Leute natürlich viel zurückhaltender sind. Also die Zahlen sind dann immer die viel geringeren. Aber offenbar, also ist dann das gut angekommen und die Frage ist, warum? Trinken alle so gerne Wein? Sind sie alle so Toskana-Fans? So ist es das Thema. Oder ist es das Artwork? Also, weil eine Sache, die bei ja dann eben Stonemaier Games von Anfang an da war und was es für mich irgendwie ausmacht, ist, die haben halt immer krasses Production Value. Also das Spiel sieht einfach irgendwie edel aus. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Das fühlt sich immer so nach Premium an gegenüber anderen Spielen, weil sie einfach Double-Layered-Mats haben oder keine Ahnung, Linnen,
Karten,
Regelwerke,
ja.
Karten, alles immer. Ja, genau. Und ich glaube, das war von Anfang an so. Und das ist was vielleicht, was auf Kickstarter halt auch zieht, ne? Weil du kannst es ja erstmal nicht spielen, sondern sehen meist nur. Und Komponenten siehst du halt dann auf den Bildern, I guess.
Ja, zu der Zeit war das auch noch gar nicht so das Wichtige, glaube ich, dass jetzt 1000 Miniaturen dabei sein müssen und alles bis zum Maximum gepusht werden musste, damit es
Nee.
überhaupt irgendwie interessant war. Und ich glaube, da war er schon so einer der Vorreiter, die gesagt haben, hey, ich will nur das krasseste Material.
Ja, und dann Preis anpassen und es stimmt offenbar, ne? Es klappt ja.
Ja.
Also ich weiß schon, dass, also Scythe war auch damals, weiß ich ja nicht, 2015 kam es raus, 16 habe ich mir, glaube ich, geholt, ganz grob. Da waren 70 Euro für so ein Spiel auch noch irgendwie so, boah. Das war, also ja. Das waren damals schon 70 Euro.
Ja.
Und das fand ich halt auch, aber dann habe ich mir auch gedacht, okay, da sind halt ganz viele Mecha-Minis drin. Mhm. Das Artwork geil, will ich ausprobieren. So.
Ja.
Würde ich heute auch gar nicht mehr machen, so ein Spiel mit nur Minis und Artwork kaufen, um es auszuprobieren, ne?
Also ich würde mich da jetzt...
Du würdest das nie machen. Wie viele Kickstarter?
Nein.
Okay, okay.
Ja, also, schön. Wenn man so meinen Schrank mal guckt, ich glaube, von diesen Kickstartern habe ich nicht sehr viele gespielt bisher.
Aber er hat auf jeden Fall eine Erfolgsrezeptur gefunden und ich würde es auch nicht nur auf die Minis schieben. Wir sind ja bei Viticulture, da gibt es ja gar keine.
Das stimmt. Das haben wir nur Holzmiepel da und die funktionieren auch wunderbar.
Gab es schon 2013 bei anderen Spielen?
Die gab es schon, richtig. 2013, genau. 942 Unterstützer waren es damals. Also er hat schon eine Menge Leute erreicht. Und da kann man, wie du schon sagst, sich fragen, woran lag es? War es das Thema, wie du schon sagst, die Toskana? Man erbt hier ein heruntergekommenes Weingut und baut es wieder auf. Ist es vielleicht die Sache, dass Worker Placement vielleicht als Kernmechanik dieses Spiels vielleicht was Neueres waren oder was gerade im Hype war und deswegen hieß es so, da wollen wir unbedingt mit reingehen.
Das ist auch eine gute Frage. History des Worker Placements.
Hier hat man ja durch den Sommer-Winter-Kniff vielleicht auch noch mal eine Steigerung in diesem Spielgenre. Der Aufwachmechanismus ist auch vielleicht etwas, also eine flexible Startspieler- oder eine Spielerreihenfolge, keine festgelegte Reihenfolge. Das sind so Sachen, die vielleicht interessant gemacht haben damals schon.
Ja, ja, ich kann es dir nicht sagen, warum es funktioniert hat, aber Erfolg gibt ihm recht.
Richtig. Über welche Edition wollen wir hier überhaupt sprechen? Wollen wir über die Urversion sprechen oder welche kennst du besser gesagt? Oder sprechen wir über die Essential Edition, die 2015 neu rausgekommen ist und heute eigentlich der Standard ist?
Ich kenne nur die, deswegen müsste ich mich auf die beziehen.
Ja, da bin ich genauso. Ich kenne auch nur die Essential Edition. Richtig. Ja, was Stormeyer sagt zu seinem Spiel, um es anzuwerben, es war leicht zu lernen, ist aber schwer zu meistern. Und es wurde inspiriert von Fresco und Stone Age.
Aha, ja, Stone Age habe ich auch gespielt und das war, glaube ich, das ist so mein erstes Worker Placement, also das, mein Worker Placement Urgame, so das urtypischste davon.
Das ist tatsächlich, habe ich irgendwann auf einer Berlin-Messe einmal gespielt und das war's. Keinen wirklichen Bezug zu Stone Age oder Fresco noch nie gespielt.
Ja, das kenne ich auch nicht. Ja. Aber ich sehe auf jeden Fall die, also wenn das sein Worker Placement-Idee ist, dann sehe ich, wie das zur Viticulture werden könnte. Ja.
Ja. Aber unser erster Eindruck, sollen wir mal darüber sprechen, als wir das, oder du das erste Mal gespielt hast, da war ich ja dabei. Und hab direkt, bin mit Tränen wieder weggerannt. Das war so traurig.
Das hast du sogar erzählt, glaube ich, neulich in deiner Vorstellung. Dass du
echt?
Also, ja, du warst irgendwie voll pissed, dass du verloren hast bei dem Spiel, was du erklärt hast oder so. Da dachte ich, irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem Spiel war. Aber.
Boah, nee, bei dem Spiel war das ja so, dass du das unbedingt spielen wolltest. Ich da so, ja, easy, kein Problem. Ja, mache ich ihn das erste Mal fertig im Leben. Und am Ende haben wir dann Punkte gleich und du hast irgendwie mehr Geld und du gewinnst deswegen oder so. Das war ganz schön traurig, aber das war nicht die Situation, weswegen ich so pissed war, glaube ich. Nee, das war mehrere andere Spiele einfach generell gewesen im Leben.
Ich glaube, bei Viticulture hast du dich also meine erste Erinnerung an dieses Spiel ist, dass du dich beschwerst, dass bevor ich überhaupt weiß, wie das Spiel funktioniert, dass diese Visitor-Karten viel stärker sind als alles andere, was du machen kannst. Und ich so, hä, was sind Visitor-Karten? Aber das hat mich direkt getriggert, einfach genau das nicht zu machen und alles andere auszuprobieren. Und das Schöne bei Worker Placement ist, dass du ja dann eigentlich immer das Optimale machen kannst. Also wenn du weißt, was für eine Strategie ein anderer macht, dann weißt du halt auch, welche Felder frei sein werden. Oder weißt du nicht, aber du kannst davon ausgehen. Das Spiel ist anscheinend dann genug gebalanced, dass wenn, ja, die Felder frei bleiben, dass du das dann halt auch dann zu Punkten machen kannst. Und es war ja trotzdem sauknapp. Also zählt ja, ja. Umgekehrt genauso für dich. Du konntest immer auf die Visitor-Felder gehen. Also wir sind uns aber gar nicht in den Weg gekommen. So das typische Problem, was du bei einem Everdell hast, dass es halt einfach ein Feld gibt, was dir mehr Ressourcen gibt als alle anderen, wo dann halt natürlich der erste einfach hingeht und dann ist vorbei und alle wollen das, hatten wir gar nicht. So. Und dann, das gibt es auch eigentlich in Stone Age so. Also da gibt es einfach ein Feld, da gibt es am meisten Essen, das wollen halt alle. So. Und danach guckst du halt, was noch möglich ist. Und da ist Viticulture natürlich dann schon irgendwie ein anderes Worker-Placement.
So. Das stimmt.
Du hast diese verschiedenen Strategien, auf die du gehen kannst. So ein bisschen. Ja. Natürlich überlappt sich das dann wieder und es gibt nicht jetzt so viele verschiedene Wege zum Ziel, aber es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Und das ist anders, ja.
Aber ich muss da so ein bisschen einhaken nochmal. Ich spule nochmal kurz zurück zu deinem Anfang, was du gesagt hast. Ja. Nee, das war okay, aber du hast gesagt, ich habe mich beschwert. Ich habe mich nicht beschwert, ich habe es als Fakt einfach dargestellt. Ich spiele ja immer so. Ich finde es toll, dass die Besucher besser sind. Die sind auch tatsächlich besser. Deswegen gibt es ja 2 Erweiterungspacks mit 9 Besucherkarten, damit das ausgeglichen wird.
Die sind einfach schwächere Besucher nochmal reingemischt werden, oder was?
Ja, genau.
Wow.
Die haben ein anderes Prinzip dann quasi. Nicht mehr so auf Punkte, sondern die sollen dann wirklich das Wein anbauen, vorantreiben.
Also praktisch, dass sie nicht als Alleinzweck da sind.
Genau.
Geben, sondern halt andere Sachen unterstützen. Und das
richtig.
Okay. Haben wir damit mal gespielt? Hast du das mal gezeigt?
Nee, ich glaube, wir haben damit nicht gespielt. Ich habe sie beide hier, weil hier zu Hause werden sie quasi als Pflichtprogramm mit reingemischt inzwischen.
Damit du nicht mehr gewinnst, okay.
Genau, seitdem habe ich auch nicht mehr so viele Chancen. Ich komme von dieser Strategie nicht so runter.
Seitdem spielen wir auch eigentlich kein Viticulture mehr. Ne? Ja, okay, aber wenn man erstmal einmal Zucker geleckt hat, dann ist das auch schwer, dann wieder Witzig.
Was ich ganz cool finde noch, was mir damals aufgefallen ist, so in den Erstpartien, dass es irgendwie egal ist, ob ich jetzt zu zweit bin oder zu viert oder fünf oder keine Ahnung, mit wie vielen Spielern wir es damals gespielt haben. Damals, als es rauskam, haben wir es oft gespielt, auf jeden Fall, mit unterschiedlichen Spielegruppen. Mhm. Und es war immer irgendwie egal, dadurch, dass wir da diese unterschiedlich vielen Place-Felder haben, diese Felder haben, wo wir unsere Worker einsetzen können, die also bei bestimmten Spieleranzahlen erst freigeschaltet werden, es ist halt egal, so wie viele Spieler dabei sind.
Ja. Ja, das ist halt auch wieder ein anderer Approach. Ich glaube, es gibt Spiele, die machen das so, dass dann halt das, also ne, Feld dann öfters besetzt werden kann. Und es gibt Worker-Placement, die dann einfach mehr Felder freischalten oder andere.
Ja, hier sagt Stegmaier auch, sobald ich das in Erinnerung passend habe, Moment, genau, das war ihm wichtig, dass das auf jeden Fall möglich ist. Alles über Entscheidungen statt über Glück. Es geht um Konflikt, nicht um Feindseligkeit und die Skalierbarkeit sei ihm sehr wichtig gewesen. Dass es wirklich für alle Spielenden gleichermaßen funktioniert, egal wie viele Leute dabei sitzen und dass es eine variable Zugreihenfolge geben soll. Viele Wege, die zum Sieg führen, punktebasiertes Spielende und so weiter. Das ist so alles, was er sich so in den Kopf gesetzt hat, so müssen gute Spiele für ihn sein. Und das hat er hier eigentlich perfekt umgebaut.
Das sind auch also tatsächlich Sachen, die mich total ansprechen. Also so, ich finde es nervig, wenn voll viele Spielertypen wollen irgendwie Spiele, wo man sagt, oh, jetzt will ich aber auch mal fies sein. So, ich will gar nicht gewinnen, sondern ich will gemein sein können. Das höre ich öfters so mal bei Leuten. Und das fühle ich halt bei mir zu Hause so gar nicht. und ich will aber trotzdem irgendwie besser sein können, natürlich. Ich will mich ja gut fühlen. So. Und deswegen finde ich dieses keine Feindseligkeit, aber Konflikt, irgendwie eine super Maxime. Und was du eingangs erwähnt hast, prinzipiell irgendwie wenig Regeln, also ein elegantes Design, aber dann schwer zu meistern. Also du kannst es beim mehrfachen Spielen dann irgendwie tiefer erblicken, aber du hast nicht mehr Regeln. So, das ist dieses, was halt oft abstraktere Spiele mehr haben. So, wo Situationen bei rauskommen können, der sich der Designer jetzt nicht gedacht haben kann, und dann irgendwie perfektioniert haben kann oder irgendwie noch eine Regel dafür eingearbeitet haben oder eine Situation sich dazu vorstellt, sondern die ergibt sich halt und gibt dem Spiel halt Tiefe. Also ich weiß nicht, ob das bei Viticulture so sehr geschafft wurde, aber die Idee ist da und das sehe ich und das finde ich halt, ist auch für mich so ein Ideal von Spielen. Auf jeden Fall.
Ja, ich finde auch, das ist, dass, wenn man jetzt mal so vorausschauend schon mal so, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, so drüber nachdenkt, weil Scythe und so weiter, was da alles so kommt, was man schon so alles kennt, ich sehe auf jeden Fall, dass er das in seinen Spielen auch lebt. Ne? Das ist schon klar erkennbar.
Ja, beides. Also dieses, also klar, du kannst dich in Scythe angreifen, aber du willst halt nicht nur um des Fieses
sein. Fies richtig, sein. Ja. Genau. Außer du bist Sachsen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, wir sprechen mal nächstes Mal drüber. Aber ja, richtig. Also wir greifen vielleicht dann auch gerne vorweg. Das könnte ein Teil der Handschrift sein.
Ja, ich bin gespannt, was wir noch so alles entdecken, auf jeden Fall. Habe ich mir jetzt noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Wie ist denn das, sollen wir mal über das Spiel an sich vielleicht sprechen?
Also, soll ich es eigentlich erklären? Also ich glaube, das ist schon nett. Also für alle, die jetzt die ganze Zeit zuhören mussten und gar nicht wissen, worüber wir reden und jetzt aber schon wissen, was die dominante Strategie ist. Also so habe ich das Spiel auch kennengelernt. Gate of Visitors. Und jetzt, worum geht es überhaupt? Was ist das Spiel? Ich habe es leider nur zweimal, also mit dir online und einmal in echt gespielt. Deswegen würde ich dir hier die Regelerklärung überlassen.
Sehr gerne, können wir so machen. Also in Viticulture ist es so, dass wir, wie gesagt, ein mehr oder weniger schlecht aussehendes Weinanbaugebiet vor uns ausliegen haben, in Form von unserem Playerboard. Und ein Hof, hätte ich jetzt gesagt, ein Dorf, in dem mehrere Optionen zu uns zur Verfügung stellen. Das ist quasi das Spielbrett. Und dort finden wir unsere Worker-Placer-Felder. Wir haben am Anfang 3 Worker, 2 normale und einen, der ist so ein bisschen krasser, der kann als Joker immer dazugestellt werden, auch wenn die Felder schon belegt sind. Ansonsten ist eben jedes Feld nur einmal betretbar, welches eben spielerzahlabhängig benutzbar ist. Und das Spiel funktioniert so, dass wir am Anfang uns eine Aufstehzeit aussuchen. Wer weiter oben ist, bekommt weniger Boni, ist aber früher dran. Wer weiter unten ist in dieser Aufstehzeit, also später quasi aufstehen möchte, der kriegt zwar mehr Boni, die auch stärker sind. Das können Punkte sein, das können mehr Karten sein oder andere Karten sein, als die, die es in den früheren Aufstehzeiten gibt. Dadurch ist er halt aber auch später dran und muss damit leben, dass er gegebenenfalls seine Felder alle nicht mehr betreten kann. Und dann, wir sprechen jetzt erstmal nur vom Grundspiel, haben wir eine Sommer- und eine Winterzeit, in der wir dieses Spiel spielen. Und wir haben unsere 3 Arbeiter ganz am Anfang und die müssen wir auch clever nutzen, um das ganze Jahr eben glücklich zu sein. Das heißt, wir haben jetzt nicht unsere 3 Arbeiter für den Sommer und 3 Arbeiter für den Winter, sondern wir müssen unsere Arbeiter klug nutzen, die im ganzen Jahr quasi arbeiten. Diese 3 sind wirklich nur für den Sommer und für den Winter zusammen möglich zu nutzen. Im Laufe des Spiels können wir dann bis zu 6 Arbeiter generieren, 5 normale und eben den großen. Und wir müssen unser Hof quasi ausbauen. Dafür haben wir Gebäude, die wir eben bauen müssen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir ein Gespann ausbauen, mit dem wir dann unterhalb der eigentlichen Jahre schon mal unsere Trauben abpflanzen können. Es gibt größere Keller, womit wir dann bessere Weine auch produzieren oder lagern können, so sollte man es eher sagen, lagern können. Das ist dann nicht nur weiß oder roter Wein, der auch hochwertiger werden kann, sondern auch Roséwein, der dann produziert und gelagert werden kann, sowie Champagner, der produziert und gelagert werden kann. Und da gibt es dann eben ganz viele verschiedene Gebäude. Manche brauchen wir, damit wir die passenden Reben eben erst anpflanzen können. Dann gibt es Gebäude, die uns bei einer Weintour zum Beispiel helfen. Wenn wir nämlich Wein in unserem Lager haben und eine Weintour anbieten, gibt es dann Punkte, weil unser Hof besonders schön ist und so weiter. Da gibt es ganz viele verschiedene. Ja, und im Laufe des Spiels setzen wir eben unsere Arbeiter ein, da müssen wir unsere Reben pflanzen, wir müssen sie ernten, wir müssen sie zu Wein verarbeiten. Wir können neue Arbeiter eben im Winter holen, einfach nur Geld einsammeln oder eben Besucherkarten spielen. Das geht auch über diese Einsatzfelder. Und die unterstützen uns, je nachdem, welche Karten wir eben haben. Sommerbesuche gibt es nur im Sommer oder können wir nur im Sommer spielen. Winterbesuche können wir nur im Winter spielen. Und ja, die sind auch unterschiedlich dann stark eben zu den einzelnen Jahreszeiten, haben auch unterschiedlichen Fokus. Aber die können echt extrem viele Punkte geben. Der Vorteil ist von diesen Besucherkarten, dass ich nämlich stetig Punkte generieren kann, wenn ich die ausspiele. Nicht so wie bei der Weinherstellung, wo ich immer erst warten muss. Denn ich habe auch Auftragskarten und die entscheiden, welche Weine ich tatsächlich zu Punkte machen kann. Ich kann natürlich bessere Weine abgeben, das gibt aber nicht mehr Punkte. Es gibt nur das, was auf dieser Bestellliste eben steht. Wenn ich dann einen besseren Wein herausgebe, bin ich ein schlechter Verkäufer gewesen. Krieg also das gleiche Geld und die gleichen Punkte. Ja, und wer irgendwie es so schafft, durch Besucherkarten, die einen so faszinierend von einem sind, dass man dadurch Punkte kriegt oder eben das Wein verkaufen, dass ich 20 Punkte habe in der Grundspielversion, dann habe ich das Spiel gewonnen. Das Jahr wird dann noch zu Ende gespielt, so dass jeder, der seine Züge alle gemacht hat, oder dass jeder alle seine Züge gemacht hat, und dann ist einer der beste Weinhersteller. Es ist auch so in diesem Spiel, wenn ich meine drei Arbeiter im Sommer schon benutzt habe und keinen mehr für den Winter habe, dann gehe ich einfach weiter schlafen und darf mir als erstes aussuchen, wenn ich der Erste bin, der fertig ist, wann ich am nächsten Tag aufstehen möchte. Das kann dann natürlich kein schon noch platziertes Feld sein, aber ich habe auf jeden Fall die freie Wahl erstmal, wie es beim nächsten Jahr dann ausgeht. Ich generiere neues Geld und fangen dann wieder von vorne an mit allen Boni. Also eigentlich super einfache Regeln. Wir platzieren unsere Worker, machen das, was da drunter steht unter der Aktion und hoffen, dass wir am Ende dann 20 Punkte erreichen.
Ja. Das ist Viticulture.
Im Grundspiel.
Ja, wir können vielleicht getrennt erstmal darüber reden und dann im Beitrag nachher gleich noch dazu nehmen. Wo wir gerade nochmal die Regeln erzählt, das ist mir ein paar Sachen eingefallen. Mhm. Ich finde es super cool, dass man sich nicht aussuchen kann, welche Ziele man hat. Also, dass man diesen Kunden halt zieht, fand ich irgendwie damals super spannend. Und dann, ich habe mich so erinnert, dass ich genau das gezogen habe, wo ich sowieso schon dran am Arbeiten war.
Das ist sehr befriedigend dann, ja.
Er ist super befriedigend. Also, das ist so ein meiner Highlights. Und was ich super, super schwierig fand, ist dieses sich aussuchen, später aufzuwachen. Weil, wenn man das halt noch nicht so gut kennt, das Spiel, dann denkt man, okay, ich weiß nicht genau, was ich brauche. Ich nehme also einfach das Maximale. Und wir haben, glaube ich, wir haben zu dritt gespielt und es waren dann immer relativ viele Optionen für mich frei. Und ich habe einfach nie das genommen, was ich brauche, sondern einfach immer das Unterste dann, weil ich einfach dachte, okay, dann habe ich einfach das meiste. Und ich fand es total schwer einzuschätzen, wann ich das sozusagen nicht machen sollte, sondern halt genau das zu nehmen, was ich brauche, obwohl ich mehr haben könnte.
Ja.
Aber das ist halt also designtechnisch eigentlich total spannend und cool gemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, die Optionen skalieren auch gar nicht mit Spieleranzahl an der Stelle. Ne? Also bei den Feldern ist es so, aber bei den Aufwachoptionen ist es gar nicht so, dass wenn man jetzt mit mehr Spielern spielt, dass sie dann mehr werden. Oder halt, wenn du zu zweit spielst, dann hast du danach einfach sozusagen die freie Wahl.
Also, du hast auf jeden Fall viel Auswahl, welchen Boni du jetzt haben möchtest. Ja.
Genau, ja, das ist mir sehr stark hängen geblieben, irgendwie, dass es so ist. Ja.
Vor allem als zweite Person, die dann quasi entscheidet. Ja, die erste Person blockiert nur ein einziges Feld und du hast dann echt, du weißt, okay, ich werde jetzt eh nach dieser Person starten, dann kann ich auch den untersten Boni nehmen. Da ist auch tatsächlich eine Option, einfach noch einen zusätzlichen Worker zu kriegen für diese Runde. So, das ist der späteste Tageszeitpunkt, um aufzustehen. Also das ist dann, nimmt man natürlich mit, wenn man eh letzter Spieler ist.
Ja, und das ist schnell bei zwei Spielern der Fall. Ja. Und wo du das gerade erzählst mit diesen, man kann sich bis zu 6 Workern eher spielen, beziehungsweise vielleicht noch ist mir wieder eingefallen, ich glaube, das älteste Spiel, was ich kenne, was das macht, ist natürlich Agricola. Und das ist irgendwie aus 2007 oder so. Also Worker Placement ist auf jeden Fall nicht mehr der Hype gewesen, im Sinne von, es war nicht neu. Und dann hat es mich irgendwie gejuckt und ich habe es kurz gegoogelt. Also bei BGG ist das als Mechanismus als allererstes bei einem Spiel, das heißt Keydom, so wie Kingdom, aber halt mit Key-Schlüssel, also Schlüssel, Königreich oder so, aus 1998, so das erste Worker-Placement.
Krass, Zeit zu spielen.
Ja. Nein, danke. Aber genau. Und jetzt mehr Mini-Quiz für dich. Was ist das beliebteste Worker-Placement-Spiel? Also was der höchste gerankt ist, du kennst es.
Scythe.
Nee, Dune Imperium.
Echt? Ach ja, das sind ja auch Worker-Placement. Ja, okay. Genau,
das fühlt sich irgendwie nie so an, dass man sagt, okay, ja, dumm. Ja. Aber ja, theoretisch ist es ein, also ist es ein Worker-Placement-Spiel, ja.
Ja, es hat Worker-Placement-Mechanismen, ja. Es
ist, ja, ich, ja, genau. Ja, ist okay. Fühlt sich falsch an. Okay, let's go. So, nur die Anekdote abgefrühstückt.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, zu Viticulture, wenn ich da vorpreschen darf, für mich ist es das Grundspiel nicht.
Magst du gar nicht, oder?
Nee, das Grundspiel an sich, wenn man die Erweiterung, die Tuscany-Erweiterung kennt, dann ist das Grundspiel echt schlecht.
Wow. Ja.
Gut. Ja, also ich würde es nie mehr ohne Tuscany-Erweiterung spielen.
Okay.
Das ist crazy take, aber ich glaube, jeder, der beides kennt, also geht da voll mit.
Ja, ich weiß, was du meinst. Was ich mich jetzt im Hinblick auf unsere Serie hier frage, ist, was bedeutet das für Jamie Stegmaier? War das Spiel gar nicht so gut? Hat es irgendwie trotzdem verkaufen können? Dann hat er die Chance, es nochmal zu reparieren mit so einer Expansion halt richtig viel besser zu machen? Hat er irgendwie was gelernt in der Zwischenzeit und das angewandt? So, was fixt für dich die Tuscany-Erweiterung? Oder was? Vielleicht können wir es einfach jetzt vorgreifen, kurz erklären und dann drüber reden.
Ja, ich würde tatsächlich noch eine weitere Frage in deine Fragenreihe einwerfen, weil das Grundspiel in sich hat er ja auch nochmal überarbeitet. Ne, es gibt ja immer das Grundspiel und dann die Essential-Grundspielerweiterung. Und in der Essential sind ja dann schon mal die besten Sachen aus allen nicht großen Erweiterungen irgendwie mit drin. So, die ganzen weniger wichtigen Sachen. Mit der Tuscany-Erweiterung hat sich das Feld massiv verändert auf jeden Fall. Wir haben nicht nur zwei Jahreszeiten, sondern vier Jahreszeiten. Wir haben nicht nur die vier Kartentypen, die ich schon gesagt hatte, die ich aber nicht explizit erwähnt habe. Also unsere Trauben, unsere Besucher, Winter, Sommer und unsere Zielkarten. Sondern wir haben jetzt noch eine neue Gebäudeart, Kartenart, die Gebäude, die immer noch einen passiven Effekt haben und beim Ausspielen immer noch Punkte bringen. Wir haben so einen Area-Control-Mechanismus auf einmal mit drin. Immer wenn wir durch einen Mechanismus, das passiert relativ nebenbei auch, können wir so Sterne platzieren auf einer Karte. Immer wenn wir diesen Stern auf einem Ort platzieren, kriegen wir den Bonus. Und immer wenn wir dort die Mehrheit am Ende des Spiels in einem Ort haben, kriegen wir nochmal Punkte für diesen Ort, den wir da erobert haben, quasi. Mhm. Es geht dann auch bis 25 Punkte, das Spiel. Und es passiert an sich von den Feldern, die man hat, das Gleiche, nur eben auf vier Jahreszeiten ausgeweitet. Und irgendwie so alles nochmal, eine Nummer attraktiver, spannender. Irgendwie hat es nochmal eine andere Dynamik bekommen. Ich kann es noch nicht mal bewerten, warum das jetzt genau so ist. Aber irgendwie dadurch, allein, dass ich das vier Jahreszeiten sind statt zwei, fühlt es sich viel runder an aus irgendeinem Grund.
Ist ja auch so, ist ja thematisch auch viel passender. Wir überspringen den frühen Herbst ja nicht. Also.
Ja, aber es ist ja an sich trotzdem irgendwo egal, eigentlich, sollte man meinen.
Ja, zwei oder vier Phasen.
Aber irgendwie fühlt es sich besser an. Ich kann nicht mal genau sagen, aber es macht einfach mehr Bock auf jeden Fall mit all dem, was dazu kommt, es zu spielen. Wir haben noch zusätzliche Arbeiter, die sind spezialisiert jetzt, einen männlichen, einen weiblichen Arbeiter und beziehungsweise Arbeiterin. Und wir werden am Anfang, müssen wir zwei Karten ziehen. Wir können dann statt einem normalen Worker eben diese spezialisierten Worker für ein Geld mehr ausbilden. Ein Geld, das ist halt gar nichts. Das kannst du auf jeden Fall immer mitnehmen. Und dann nutze diesen Arbeiter entweder in der Spezialisierung oder als normalen Arbeiter. Also auch das ist schon ein Grund, dass man das haben kann, weil es sind auch coole Effekte dabei.
Bildet eure Leute aus.
Ja, wirklich. Ihr könnt dann einfach euch nochmal zusätzlich wohin stellen und die Arbeiter wegschicken von den anderen oder eigene Arbeiter nochmal wegschicken. Arbeiter schon mal vorplatzieren in andere Jahreszeiten, sodass die dann als safe als erstes diese Aktion machen können und solche Sachen sind alle bei. Das ist echt cool. Das bockt, die mit reinzunehmen.
Das klingt jetzt so, als würde es halt relativ viel Tiefe nochmal dem Spiel geben, die es vielleicht vorher nicht hatte.
Ja, vielleicht ist auch das, dass es jetzt einfach die Komplexität, die wir gerne hätten in so einem Spiel, dann jetzt erreicht hat.
Ja, das kann natürlich immer sein. Also, ja, es gibt viele Spiele, wo ich akzeptiere, okay, das ist eigentlich das gleiche Spiel und mir macht das einfach nur mehr Spaß, weil es ist halt näher an meiner präferierten Weight Class.
Ja, das kann sein, ja, dass es daran liegt. Hast du mit Tuscany schon gespielt? Ja, ne?
Ja, ich glaube, wir haben damals gesagt, ich kenne es nur mit sozusagen.
Okay, das ist gut, weil wir hatten es, glaube ich, als erstes auf Boardgame Arena gespielt und da gibt es das ohne und dann haben wir es aber auch mal live gespielt, ne? Genau.
Genau, richtig, ja. Und auf Boardgame Arena war es halt so dieses Rumklicke.
Ja. Ja, was ich gerne tatsächlich hätte, wenn man über Erweiterung schon spricht, die gibt es aber leider nicht mehr, war eine limitierte Sache. Es gibt so eine Kiste, die aussieht wie so eine Weinbox.
Oh ja, das habe ich auch mal gesehen, ja.
Die sieht schon richtig edel aus.
Ich glaube, das Spiel holt thematisch tatsächlich viele Leute ab, weil ich habe schon mehrere Posts gesehen, wo Leute tatsächlich, also ich kenne sogar ein befreundetes Pärchen, die das halt in Italien gespielt haben. Also die haben einfach sich von diesem Spiel so inspiriert gefühlt, dass sie gesagt haben, lass uns das mit in Urlaub nehmen und dann mal bei einem Wein spielen. Also anscheinend spricht das Leute vom Thema so sehr an, dass sie das inspiriert, daraus ein Event zu machen. Und wenn man dann so eine, also diese Kiste, dieses Crate ist halt auch Teil von diesem Gefühl einfach, Spielgefühl. Offenbar schafft es das Spiel. Und ja, ich weiß gar nicht, holt dich das Spiel da so ab? Also weil mich als Nicht-Weintrinker und auch grafisch, ich sehe es halt einfach gar nicht. Ich finde es mechanisch geil, ich hatte richtig viel Spaß, aber ohne dass mir das jemand empfohlen hätte, ich wäre halt so gar nicht drauf angesprungen.
Nee, also thematisch bockt es mich auch gar nicht an. Ich bin ja wirklich gar nicht der Weintrinker auch, also gar keinen Bock drauf.
Immer aber nur Bier, ne?
Immer nur, genau, Wodka. Auch nur Wodka, den halten Alkohol natürlich. Nein, ich trinke ja so gut wie gar keinen Alkohol. Deswegen, nee, also thematisch packt es mich gar nicht, aber spielerisch ist halt übel gut. Und deswegen kann ich über das Thema hinwegsehen. Ich sag ja immer eigentlich, das Thema zieht mich ran und wenn es dann noch ein geiles Spiel ist, umso besser. Aber irgendwie war es bei Viticulture anders. Ich weiß noch nicht einmal, warum. Ich weiß nicht, wie ich an Viticulture gekommen bin.
Also ich auf jeden Fall über dich.
Ja, vielleicht
hat's... Beziehungsweise über Scythe, ehrlich gesagt. Also durch Scythe wusste ich, es ist ein Stonemaier-Spiel. Und dann habe ich halt relativ cooles... Also ich habe sehr hohes Vertrauen in Stonemaier-Spiele. So, dass ich denke... Ich glaube, bei Stonemaier-Spielen habe ich immer so dieses... Ich glaube nicht, dass es mein Lieblingsspiel wird. Aber ich weiß, ich werde eine gute Zeit haben.
Ja, fühle ich. Ja, ich check, was du meinst. Ich glaube, vielleicht habe ich deswegen auch nur erstmal gespielt, weil ich wusste, von wem es ist und Cypher immer geil. So. Ja. Kann vielleicht. Was ich interessant finde, es gibt auch Erweiterungen, die es nie geschafft haben, tatsächlich auf den deutschen Markt.
Das ist wirklich spannend.
Die heißt For Magio and Arboriculture.
Ich schätze mal Käse, Formaggio.
Ja, es gibt tatsächlich ein Käselager und ein anderes Apfelwein, andere Getränke quasi, die man noch brauen kann.
Dann, ja, Apfelwein brauchen wir in Deutschland, oder? Für die Pfalz. Applewein. Eigentlich müssen wir das ja machen. Was?
Ja, aber das ist damals nur mit der Kickstarter-Variante rausgekommen.
Ah, exklusiv. Ja. Das finde ich fies.
Wer weiß, was man sich als Feuerland dabei gedacht hat. Warum man die nicht mit reingenommen hat, genau. Was ich auch spannend finde, es gibt eine Crossover-Karte zwischen Tuscany, also der ersten Erweiterung, der richtigen großen Erweiterung für Viticulture, und Euphoria.
Okay.
Ja, das
Motiviert
ist
auch für beides.
richtig, ich glaube schon.
Das ist verrückt.
Oder es sind Karten, die quasi aus Euphoria sind, die dann für Viticulture sind. Ich weiß es nicht. Aber es ist spannend, dass es sowas gibt, ja.
Da bin ich nicht tief genug im Stone-Mile-Game.
Euphoria Crossover Promo Decks sind Karten mit nur negativen Passiveffekten. Hat man Bock drauf, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, und dann gibt es eben noch diese zwei schon angesprochenen extra Kartenpacks. Ich weiß gar nicht, ob er da, ja genau, Besuch aus dem Besucher vom Rhein, also tatsächlich auch hier für den deutschen Markt hier ganz ansprechend, ne? Besucher vom Rhein, so heißt das eine Deck. Und das sind Karten, einfach neue, das sind wirklich nur neue Besucher, Winter- sowie Sommerbesucher, um die 80 Stück, um genau zu sein. Und die fokussieren sich weniger auf das Punktegewinnen und mehr auf den Wein, die Weinherstellung, wie ich schon angedeutet habe. Und dann gibt es noch, wie heißt denn das letzte?
Bordeaux.
Finde ich gar nicht. Nee, Bordeaux ist eine neue Erweiterung, die jetzt rausgekommen ist.
Als Kartenpack, okay, das war meins.
Nee, es ist tatsächlich eine neue
Nee,
wie
hast du selbst.
Tuscany quasi. Ja, genau, ich suche ein Kartenpack. Sag doch mal jetzt.
Verrate ich dir nicht. Ich weiß es zwar, aber ich sag's nicht.
In vino veritas heißt das natürlich.
Ah, na klar.
Ja, das.
Also, ja.
Ja, nochmal mehr Abwechslung einfach. Steht, ist noch nicht mehr so. Einfach mehr Besucher für den Weinbau. Mehr steht hier gar nicht. Ist eine ganz kleine 40 Karten. Ja.
Wo du gerade über die Gegenden gehst, ist mir auch nochmal aufgefallen. Also das Spiel ist von einem Amerikaner, aber sehr Eurogame. Und dann nochmal als Thema. Ich meine, Wein wird ja auch in den USA angebaut, aber es ist halt so auch nochmal überall diese Orte wie Rhein und Bordeaux und Tuscany, so alles als Thema mit als. Also es ist ein Eurogame über Europa.
Ja, von einem Amerikaner.
Genau. Ja. Ich glaube, das
Ja.
ist aber ganz bewusst. Also, ja.
Ja.
Ich glaube, das ist extra. Ja.
Kennst du die Viticulture World Erweiterung oder das Spiel Viticulture
Nein,
World? Das
nein.
ist das kooperative Spiel zu Viticulture. Brauchst du tatsächlich auch das Grundspiel zu? So ein paar Materialien brauchst du. Es, zum Beispiel die Spielbretter, die Spielertableaus, Entschuldigung, und die Mama- und Papa-Karten, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Die hat man am Anfang, sucht man sich jeweils einen Mama und Papa aus, die geben einen Startboni. Entweder
Sind die
Geld oder
reingekommen
schon Gebäude.
über die Essential Edition oder waren die von Anfang an dabei? Weißt du das?
Ich,
Oder war
die
das auch eine
sind
Erweiterung?
während nur durch die Essential Edition dazugekommen.
Okay, weil sonst wäre jetzt meine Theorie, das ist das Erfolgsgeheimnis, warum das so erfolgreich ist. Wir träumen einfach alle davon,
Dass
das
wir
zu
Mama,
ernten.
Papa haben.
Ja, richtig, dass wir noch was kriegen.
Ja, das ist es, das ist es.
Das ist die Fantasy, die wir alle noch
Ja.
ausleben wollen. Okay, sorry.
Nee, aber Viticulture World, da haben wir keine neutralen Arbeiter mehr, sondern wir haben jetzt explizite Sommer- und Winterarbeiter und wir spielen halt zusammen. Wir haben ein Kartendeck, das müssen wir abarbeiten. Da passieren immer irgendwelche Events und wir müssen gemeinsam 10 Punkte erreichen, um dieses Level zu schaffen innerhalb von 6 Runden. Das klingt jetzt erstmal ultra leicht, aber ich sag euch, das ist übelst hart. Ich kenne kein schwierigeres kooperatives Spiel als dieses Spiel.
Nice.
Es ist so
Okay.
heftig, wir haben es nicht geschafft, alles durchzuspielen und irgendwann aufgegeben.
Krass. Okay. Das reizt mich jetzt schon, dann
Das
das
ist
doch auch
super
mal
hart, ja. Ey, gerne.
durchzuspielen.
Ich bin sofort dabei, wenn du sagst, du hast Bock.
Okay. Du, ich will es ausprobieren. Ja, Mann. Okay. Cool.
Ja.
Ja, auch spannend, dass man so Jahre später, ich sehe gerade, das ist rausgekommen, 2022, so fast ein Jahrzehnt, nachdem so ein Spiel released ist, nochmal sagen, und jetzt mache ich es in Koop. Geil.
Ja, tatsächlich nicht, nur auf Deutsch tatsächlich. Weil diese World-Erweiterung oder diese Koopa-Variante war in dieser Box, die ich schon mal erwähnt habe, mit drin.
Also ich habe es gerade auf BGG als auf 2022, aber vielleicht kam die in andere Version.
Vielleicht haben sie es nochmal einzeln dann doch rausgebracht. Ja, auf Deutsch auf jeden Fall einzeln. Diese Box gab es ja nie auf Deutsch, soweit ich das weiß. Aber ich meine, da war schon in dieser limitierten Edition zumindest diese kooperative Variante mit dabei.
Also war später nochmal released, okay.
Ja. Ja. Ja, dieses Viticulture Bordeaux ist jetzt eben ganz neu, kommt, müsste jetzt im nächsten oder in diesem Quartal sollte es rauskommen. Ja, ab September müsste es da sein. Das ist korrekt. Ich lüge hoffentlich nicht. Doch, okay. Ab September muss es da sein. Ein Q. Ja. Ne, Moment, ab Q3 soll es da sein, sehe ich gerade.
Also auf Essen.
Ja. Ja, spannend. Da gibt es auf jeden Fall eine neue Erweiterung. Ist noch einmal eine Stufe mehr von allem, wie ich das Brett hier sehe. Also es gibt auch wieder die Aufstehzeiten. Es gibt für Frühling, Sommer, Herbst und Winter unterschiedliche Boni, je nachdem, wann man startet. Es scheint auch diesmal immer was zu geben und auch immer krassere Sachen dabei. Es gibt irgendwie so eine Zahl-Erhalte-Tabelle, das finde ich spannend. Es gibt dann nicht mehr den diesen Sternmechanismus mit der Map, dass man diese Area-Control-Geschichte dabei hat. Anscheinend 25 Punkte bleibt. Es gibt aber eine Punkteleiste bis 40. Also gibt wohl viele Punkte hier. Ja, spannend. Die wird hoffentlich auch einziehen. Und es gibt interessanterweise Besucherkarten, die quergelegt werden und jeweils zwei Ablagefelder für die Reben beziehungsweise die Missionskarten. Also alles interessante Sachen. Vielleicht können wir da ja nochmal drüber sprechen, wenn es dann da ist und wir es gespielt haben.
Wo ich mir aber gerade die Erweiterung anschaue, da ist auch wieder eine Handschrift, würde ich sagen, erkennbar. Und zwar ist diese Expansion komplett kompatibel mit allen anderen Erweiterungen oder ohne jeweils, also unabhängig. Und das ist für mich so der Goldstandard, der gefühlt irgendwie auch von Stegmaier gesetzt wurde. So, der macht ja gerne Erweiterungen. Mhm. Und ist es aber immer so, dass du die halt einfach komplett unabhängig voneinander reinmischen kannst. Also, soweit ich, vielleicht, es gibt bestimmt Ausnahmen, aber meist ist es so, also bei den Spielen, die ich gespielt habe, von ihm. Und seitdem, also ich habe das Gefühl, wenn jemand wie Stegmaier spielt, das halt so vorlebt, dann ziehen halt andere gerne mal nach. Mhm. Und es hätte auch genauso andersrum sein können, dass man die halt der Reihe nach kaufen muss, um überhaupt da ranzukommen. Und ja, ich verstehe, warum das irgendwie vielleicht auch nur ist, damit die Verkaufszahlen höher sind. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Designphilosophie, um damit du als Spieler einfach dich nicht ausgegrenzt fühlst. Ja, ich glaube nicht, dass sie das große Geld jetzt mit Erweiterung machen, ehrlich gesagt.
Ja, das wahrscheinlich nicht.
Ja, es ist einfach. Und das finde ich richtig cool. Also, das reflektiere ich stark.
Ja, mhm. Ja, ich finde, es ist ein sehr spannendes Spiel. Thematisch komplett an uns vorbei, aber irgendwie zieht es uns trotzdem irgendwo in den Bann. Ich würde es, wie gesagt, nur mit der Tuscany-Erweiterung spielen. Vielleicht ersetzt Bordeaux das Ganze bald oder ich sage nur mit Bordeaux oder Tuscany. Mal schauen. Auf jeden Fall ohne die Mehrvisitors und ohne die Reihenerweiterung, weil die ist gar nichts für meinen Spielstil. Muss ich auf jeden Fall ein Veto einlegen.
Das ist echt unglaublich.
Ja, und wer es besonders hart mag, der muss auf jeden Fall die Coop-Variante spielen. Leider braucht man hier aber auch das Grundspiel für. Also legt euch auf jeden Fall die Essential Edition zu und schaut, worauf ihr dann Bock habt. Und bevor ihr die kooperative Variante spielt, habt sehr viel Spaß mit dem Grundspiel, damit ihr da klarkommt. Auch im Einsteiger-Level braucht ihr die Erfahrung.
Übung, Übung, Übung.
Sonst vergebt ihr eher auf als wir und das war schon, kein Kommentar. Nee, es war schon echt hart. Das war echt sehr hart.
Ja, zur Zeit versucht.
Richtig.
Okay. Das. Ich bin gespannt. Let's go.
Ja, ich bin gespannt, wie wir das vor allem einordnen bei allen Stigmaier-Spielen. Vielleicht können wir da auch ein kleines Ranking für uns machen.
Oh ja, ja. Also ich habe mir auf jeden Fall für die nächsten Male die Handschriften aufgeschrieben. Das heißt, wir können so ein Ranking machen und gucken, haben wir die wiedergefunden.
Das klingt gut. Das klingt sehr gut.
Also von allen Stigmaier-Spielen, über die wir jetzt gesprochen haben, ist das mein Favorit.
Ja, finde ich auch Platz 1 aller Stigmaier-Spiele, über die wir bisher gesprochen haben in dieser Reihe, ja. Gut, dass wir da einer Meinung sind. Mal schauen, wie lange das noch bleibt.
Nicht lange. Okay. Ja, schön.
Ja, mal schauen, nächstes Mal sprechen wir über Scythe, haben wir gesagt.
Ja, richtig.
Es sei denn, wir kriegen es aus irgendwelchen Gründen noch hin, Euphoria zu spielen.
Wir sprechen über Scythe.
Wir sprechen über Scythe, alles klar. Frage beantwortet, sehr gut. Kann man ja auch begründen, natürlich, weil Dinge. Gut, danke dir auf jeden Fall. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ich bin gespannt, wie das hier läuft. Also und wenn ihr sagt, ey, ihr habt Designer XY übersehen und ihr habt schon tausendmal drüber gesprochen, so bitte, let's go.
Und viel wichtiger, vielleicht für diese Folge, wenn ihr sagt, ey, ihr habt gar nicht da und darüber gesprochen, über Viticulture, das ist übel wichtig, dann auch da, let's go.
Und wenn ihr sagt, boah, Scythe, ich war ja auf der Meisterschaft und das ist genau mein Ding, meldet euch.
Dann habt ihr euch gemeldet, wir sehen es nicht, weil es ist ein Computer, aber ihr sitzt dort und meldet euch und das ist gut.
Ja, einfach Hände hoch jetzt.
Ja,
sehr. Mehr will ich gar nicht.
Du warst auch da, krass, Respekt.
Oh, und du, oh, ich wusste gar nicht, dass du Scythe magst.
Ja, aber jetzt wissen wir es. Ja. Sehr cool. Kommt auf Discord, diskutiert mit uns. Wir freuen uns auf euch.
Diskutiert mit uns?
Diskutiert. Geil, neues Wort. Junge, ich werde wetten, dass das nächstes Jahr Jugendwort, Seniorenwort wird.
Daubner spricht, der übt schon.
Diskutiert mit uns. Geil.
Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, jetzt müssen wir raus, bevor es peinlich wird.
Alles klar. Ich danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ciao, ciao. Ciao.